Woche war Salz und Licht. Wir haben dreimal jetzt schon gepredigt über Matthäus 4, 5 oder 6, wo auch immer es steht, wo Jesus sagt, 5, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und ich weiß, das ist hart, jetzt noch ein viertes Mal irgendwie über ein ähnliches Thema zu predigen. Aber ich hatte doch so ein paar Sachen auf dem Herzen, die mit Salz zu tun haben. Und ich möchte noch einmal über das Thema Salz heute predigen. Ich werde es anders machen als Freitag, wo wir das in drei Blöcken gemacht haben und zwischendurch dann immer gebetet haben. Also ich werde das jetzt einfach durchziehen und ihr nehmt die Impulse mit nach Hause und betet da dafür. Vielleicht beten wir auch nachher noch ein bisschen zusammen, aber auf jeden Fall werde ich es lieber durchziehen. Ich habe, um das ein bisschen interessanter zu machen, jetzt mal die Bibelstelle geändert. Also nicht in dem Sinne, dass ich sie etwa umgeschrieben hätte aufgrund irgendwelcher neuen Offenbarungen. Sondern ich nehme einfach Markus 9 statt Matthäus 5. Also Markus 9, Verse 49 bis 50. Und ich sage euch gleich, es ist eigentlich eher eine ernste und etwas harte Predigt. Also von daher, wenn ihr noch lachen wollt, irgendwie dann macht das am besten draußen, damit ich hier auch in die richtige Vibration reinkomme. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm die Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Das lese ich nochmal vor. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollt ihr ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ja, wir haben jetzt sehr viele Aspekte irgendwie von Salz beleuchtet, aber es gibt so ein paar, die immer noch fehlen. Also scheint tatsächlich ein fast unerschöpfliches Thema in der Bibel zu sein. Und eines, wie was bei Salz extrem wichtig war, zumindest im Alten Testament, was man heute kaum noch auf dem Schirm hat, ist, dass damals jedes Opfer gesalzen werden musste. Immer wenn jemand gekommen ist, und im Alten Testament wurde viel geopfert, verschiedene Arten von Tieren, und immer wenn jemand mit einem Opfer gekommen ist, dann musste, bevor das Opfer verbrannt wurde, musste es mit Salz überstreut werden, es musste gesalzen werden und dann erst konnte es als Opfer dargebracht werden. Also jedes Opfer hatte immer etwas mit Salz zu tun. Und ich lese euch mal exemplarisch eine Stelle vor aus dem 3. Mose 2, Vers 13. Aus dem 3. Mose muss man öfter vorlesen, weil das sonst keiner freiwillig liest, obwohl es eigentlich ein sehr interessantes Buch ist. Und da heißt es, jedes Speiseopfer sollst du salzen. Und deinem Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. Jede deiner Opfergaben sollst du mit Salz darbringen. Ich habe das mal jetzt länger nachgeguckt. Ich habe, glaube ich, jede Bibelstelle mir angeschaut, in der Salz vorgekommen ist. Und es gab zwar mal hin und wieder Aufrufe, wo man Salz spenden sollte, aber ich habe keinen Hinweis darüber gefunden, dass die Menschen, die geopfert haben, das Salz für das Opfer selber mitgebracht haben, sondern es scheint eher so gewesen zu sein, dass Salz das war, was der Tempel zur Verfügung gestellt hat, wenn das Opfer dargebracht wurde. Und damit ist es im Grunde genommen symbolisch gesprochen, dass Gott das Salz dazu gibt, dass es nichts ist, was der Mensch bringen muss, sondern dass es das ist, was der Herr dazu tut. Der Mensch bringt das Opfer und Gott selber tut das Salz dazu. Das heißt also, deine Salzigkeit oder damit deine Kraft, dein Umfeld zu verändern, hat erstmal nichts mit dir selber zu tun. Es kommt nicht aus dir selbst heraus, sondern es ist etwas, was Gott dir zur Verfügung stellt und womit er dich salzt. Aber das Prinzip dahinter ist, dass das Salz kommt, wenn das Opfer dargebracht wird. Und dass also salzig sein und verändernd leben etwas damit zu tun hat, dass wir als Opfer leben. Es wird nicht möglich sein, unser volles Veränderungspotenzial für unsere Stadt oder unser Umfeld zu erleben und da hineinzukommen, solange wir nicht ein Leben führen, das völlig Jesus hingegeben ist und solange wir nicht Menschen werden, die ihr Leben für das Evangelium niedergelegt haben. Man kann es auch anders sagen, so in dem Maße, in dem du etwas von dir selber zurückhältst, wirst du deine Kraft, das Evangelium zu transportieren, verlieren. Und in dem Maße, in dem du es schaffst, dein Leben niederzulegen, in dem Maße wird Gott stärker an dir sichtbar werden und es wird die Veränderung passieren um dich herum, nach der du dich immer sehnst. Feuer hat zwei Bedeutungen im Neuen Testament. Und Jesus sagt ja hier, dass jeder mit Feuer gesalzen werden muss. Also jeder, der sein Leben niederlegt, der wird mit diesem Salz des Bundes, wie es da im Alten Testament heißt, gesalzen werden. Und es ist offensichtlich das Zeichen irgendwie des Bundes mit Gott oder ein Zeichen dafür, dass wir einen Bund mit Gott eingegangen haben, ist, dass wir mit Feuer gesalzen werden und das Feuer in unser Leben reinkommt. Und die erste Bedeutung von Feuer ist eine sehr positive, das ist der Heilige Geist. Sie haben eine Weile gebetet im Obergemach in Apostelgeschichte 2 und irgendwann kommt dann der Heilige Geist auf sie an Pfingsten und alle haben Feuerzungen auf den Köpfen und seitdem kann man davon sprechen, dass das Feuer des Geistes gekommen ist. Jesus sagt in Lukas 12, 49, ein Bibelvers, der sau wichtig ist für uns als Jesus-Freaks, der hat früher auf jedem Flyer gestanden, hat er gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, dass es schon brennen würde. Und seit Pfingsten vor 2000 Jahren brennt dieses Feuer des Heiligen Geistes und jeder, der mit Jesus lebt und jeder, der ein hingegebenes Leben führt, wird mehr erleben, dass die Kraft des Heiligen Geistes in sein Leben kommt und durch ihn wirkt, als er das vielleicht für möglich gehalten hat. Aber Feuer hat auch noch eine zweite Bedeutungsvariante und das ist die, die man lieber ausklammert. Es ist immer wieder in der Bibel davon die Rede, dass der Glaube im Feuer geläutert wird und dass, wo wir gottselig leben werden, dass auch ein Feuer der Verfolgung und der Schwierigkeit in unser Leben kommt und dass es nicht nur irgendwie das angenehme Feuer des Geistes ist, das wir alle wollen, sondern dass gleichzeitig mit der Kraft des Heiligen Geistes auch die Schwierigkeiten in unserem Leben drastisch zunehmen können. Und es ist noch nicht mal irgendein Widerspruch da drin. Sondern das kannst du eigentlich in der ganzen Apostelgeschichte sehen, dass je mehr Heiliger Geist in der Gemeinde gewirkt hat, umso intensiver haben die Menschen drumherum verspannt reagiert. Gerade die religiösen Leute, die anderen sind ziemlich gut drauf klargekommen, aber die Religiösen, die sind immer super nervös geworden. Und je mehr Kraft des Heiligen Geistes da war, umso mehr hat auch das Feuer der Verfolgung zugenommen. Und je mehr sie irgendwie von dieser Übernatürlichkeit Gottes hatten, umso normaler ist es auch geworden, mal ein paar Tage oder Wochen im Gefängnis zu sitzen. Umso normaler ist es geworden, auch mal gefoltert zu werden und verhaftet und ausgegrenzt und sonst was zu werden. Und es gehörte immer beides zusammen. Und ich wollte das euch nochmal deutlich sagen, weil ich glaube, dass wir manchmal etwas naive Vorstellungen davon haben, wie denn eigentlich Feuer Gottes kommt, also gerade als Kraft des Heiligen Geistes gesehen, und das nicht besonders realistisch sehen. Ich meine, jedes dritte oder vierte Lobpreislied hat irgendwie was damit zu tun, dass wir singen immer mehr von dir und we send your fire and your rain und was nicht alles. Also alles, fast jedes Lied, das wir singen, hat irgendwas damit zu tun, dass wir mehr von Gott wollen. Aber was uns ganz oft unklar ist, ist, dass wenn wir mehr von Gott haben wollen, dass es nicht anders geht, als dass wir Gott mehr von uns geben. Und was wir oft dabei übersehen, ist, dass das Feuer immer auf das Opfer fällt. Und solange kein Opfer da ist, wird das Feuer nicht kommen. Und solange wir große Teile unseres Lebens für uns behalten und es als privat ansehen und es nicht irgendwie Gott hingeben, solange ist es extrem unwahrscheinlich, dass mehr Kraft des Heiligen Geistes kommt. Also es gehört beides zusammen. Wenn du sagst, ich möchte mehr von dir haben, Gott, dann heißt das, ich bin bereit, mehr von mir zu geben. Und ich bin auch bereit, irgendwie einigem Leidensdruck, der möglicherweise dadurch entsteht, standzuhalten. Und es hat immer irgendwie etwas damit zu tun, diese Motivation zu haben, dass man sagt, Gott, ich will mehr von dir, egal was es kostet. Komme, was wolle, ich will einfach nur dich haben. Und es wird nicht beides gehen. Es wird nicht möglich sein, mehr von Gott zu haben und gleichzeitig Bequemlichkeit zu haben. Es ist nicht möglich, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und vom Feuer Gottes verzehrt zu werden, ohne gleichzeitig Schwierigkeiten zu kriegen. Es wird nicht gehen, im entspanntes Leben, im Fernsehsessel zu leben und gleichzeitig zu erleben, dass viele Menschen durch dich zum Glauben kommen und dass möglicherweise sogar diese ganze Stadt verändert wird. Denn das wird es bedeuten, dass wir einen Preis bezahlen müssen und dass wir so leben müssen, dass Gott in jedem Bereich unseres Lebens regiert und dass wir die Bereitschaft haben, wirklich alles für ihn aufzugeben, ganz egal, was er gerade einfordern mag. Das Zweite ist, Jesus sagt, habt Salz in euch. Und Salz war in der Antike immer etwas besonders Reines, etwas Heiliges. Das war nicht bloß im Judentum, dass es bei Opfern verwandt wurde. Das war auch in fast jeder anderen Religion so. Und Salz war immer irgendwie so ein Symbol irgendwie für etwas Göttliches. Und was Jesus hier also sagt, ist, Leute, habt etwas Göttliches in euch. Achtet auf das Göttliche, das in euch ist. Und wenn wir viel Göttliches in uns haben, dann ist es das, was wir in unsere Stadt hineinbringen können. Und es ist echt komisch. Also ich habe seit Haso da war, das war irgendwann im Sommer, hat ein Seminar hier gemacht über missionales Leben und als Christ in der Stadt sein. Und eigentlich schon so ein bisschen vorher, aber mindestens seitdem habe ich es eigentlich echt sehr auf dem Herzen, dass Gott nicht nur einzelne Menschenleben verändern will, sondern dass Gott es tatsächlich vorhat, Städte zu verändern. Und dass wir nicht so klein denken sollten, sondern dass das Ziel einfach sein muss, viele Menschen zu Christen zu machen und positiven Einfluss auf die Stadt zu haben, in der wir sind, auf die Arbeitsstelle, in der wir gerade arbeiten. Und dass wir Leute sein sollen mit einem wirklich positiven Einfluss. Und Jesus selber hat ja keine kleinen Brötchen gebacken. Er hat ja nicht gesagt, geht hin zu eurem Freundeskreis und macht die drei Leute, mit denen ihr rumhängt, zu Jüngern, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht alle Welt zu Jüngern. Also Jesu Auftrag ist tatsächlich ein großer Auftrag gewesen. Er hatte eine große Vision. Er wollte, dass die ganze Welt verändert wird. Und ich meine irgendwie, dass dieses Salz, das wir in uns haben, für dieses Göttliche, was wir haben, dadurch, dass wir als Opfer leben, dass es ausreichen kann, eine Stadt völlig umzukrempeln. Es gibt ein total tolles Beispiel im Alten Testament, 2. Könige 2, 19 bis 22 ist das. Und zwar hat das Elisa erlebt. Elisa war der Prophetenknecht von Elia. Und Elia, ein bisschen schwierig, also der eine hat ein S mehr als der andere, so kann man sich dann merken. Und der Elia ist gerade zu Gott gefahren, er ist noch nicht mal natürlich gestorben, sondern er ist in einem Wirbelwind entrückt worden. Und seine Kraft geht auf Elisa über. Und jetzt tut Elisa das erste Wunder, das er überhaupt getan hat. Und da heißt es, dass Männer aus Jericho zu ihm kamen und sie sagten zu Elisa, unser Herr sieht, dass man in dieser Stadt gut wohnen kann. Nur das Wasser ist ungesund und in der Gegend gibt es viele Fehlgeburten. Elisa befahl, bringt mir eine neue Schüssel und schüttet Salz hinein. Man brachte sie ihm. Und er ging zur Wasserquelle und warf das Salz hinein mit den Worten, so spricht der Herr, ich mache dieses Wasser gesund. Es wird keinen Tod und keine Fehlgeburt mehr verursachen. Daher ist das Wasser bis zum heutigen Tag gesund, wie es Elisa vorausgesagt hatte. Also Hammer, ne? Die ganze Stadt hat ein riesengroßes Problem. Fortpflanzung ist erheblich erschwert durch Durst. Je mehr man von dem Wasser trinkt, umso geringer ist die, wie komme ich da jetzt wieder raus? Umso geringer ist die Geburtenrate. Hätte man jetzt auch anders sagen können. Und Elisa tut also Salz hinein, ist wahrscheinlich von den allermeisten Leuten in der Stadt völlig unbemerkt. Er ist irgendwo an der Quelle, irgendwie kaum jemand kriegt das mit, außer den paar Leuten, mit denen er ins Gespräch gekommen ist. Und er schüttet das Wasser, Salz hinein und das Wasser wird rein und man wird nicht mehr krank davon. Also im Grunde genommen hat er was ganz Kleines gemacht, aber es ist etwas Großes dabei herausgekommen. Und obwohl kaum jemand diese prophetische Zeichenhandlung mitbekommen hat, hat doch jeder den Effekt mitbekommen, den das hatte, was Elisa da ganz alleine gemacht hat. Und ich meine, dass es ein Symbol dafür ist, was wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, machen können. Wenn das, was wir haben, in die Quellen unserer Stadt kommt, wenn das, was wir haben, da hineinkommt, wo jetzt noch Dunkelheit herrscht, dann muss einfach eine Veränderung stattfinden. Es wird nicht anders möglich sein. Und ich meine, dass der einzige Grund dafür, dass unsere Städte oft noch so ein großes Maß an Dunkelheit haben, derjenige ist, dass wir nicht unser Salz hineingeben. Dass wir nicht irgendwie das, was Jesus uns gegeben hat, nutzen, um Städte zu verändern. Und ich meine, wie muss das aussehen? Was muss passieren, wenn bloß irgendwie 90 Jesus-Freaks, die wir hier sind, alles irgendwie investieren, um ihre Stadt zu verändern? Und dann gibt's ja nicht nur uns. Es gibt ja irgendwie auch noch 200 Baptisten und keine Ahnung, 100 FEGler und ich weiß nicht, wie groß die Gemeinden alle sind, ist ja auch egal, aber es wird einige 100 Christen geben. Und wie muss es sein oder was muss passieren, wenn die alle bereit sind, das Göttliche, was sie haben und ihre Gabe, wenn sie es einsetzen, damit so eine Stadt sich verändert. Und ich glaube, sie wird sich verändern. Und ich meine auch irgendwie, dass wir eigentlich gar keine andere Chance haben, als so zu leben. Weil die Welt, auf der wir sitzen, ist ein Pulverfass mittlerweile geworden. Ich meine, da musst du bloß mal irgendwie eine Zeitung lesen oder Fernsehen oder so. Machen wir ja alle nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Aber immer wieder, wenn ich mal in eine Zeitung reingucke oder wenn ich irgendwie mal Fernsehen gucke, ich bin entsetzt irgendwie, was hier mittlerweile alles abgeht. Und ich höre irgendwie immer so Geschichten, jetzt habe ich mich neulich mit so einem Sozialpädagogen unterhalten, der mit relativ jungen Kindern arbeitet und er sagte mir, dass viele in seinem Klientel so extrem spielesüchtig sind, dass sie nachts um 12:30 echt aufstehen müssen und dann irgendwie bis morgens, bis sie zur Schule gehen, irgendwie Counter-Strike oder sonst irgendwie was durchballern und dass ihr ganzes Leben davon zerstört wird, dass sie süchtig sind. Ich habe mit einer anderen Frau geredet, die auch irgendwie gerne so Online-Spiele macht und sie sagt, sie hat da irgendwie bei Call of Duty eine 8-Jährige getroffen. Irgendwer hat mir erzählt, irgendwie von, ich weiß, Alex war das, glaube ich, diese Fünfjährige, der Fünfjährige, wo war das nochmal? Mit den Pornos? Ja, also wo es echt Fünfjährige gibt, irgendwie, für die es völlig normal ist, Pornos zu gucken. Weil die Eltern sagen, ja, wieso, ist doch irgendwie völlig natürlich, wie kann man sich doch angucken, auch mit 5 Jahren. Und immer mal ganz ehrlich, Leute, das ist eine Zeitbombe. Also das wird das Frauenbild irgendwie einer Generation sowas extrem von extrem prägen, dass künftige Generationen wahrscheinlich in einem Klima aufwachsen, wie das einfach nur noch katastrophal ist. Und wenn irgendwie Leute da irgendwie mit, keine Ahnung, 7 Jahren schon irgendwelche total brutalen Filme gucken, die man sich eigentlich mit 21 noch nicht mehr angucken sollte, dann macht das ja was mit der Entwicklung. Und wenn wir noch eine Welt haben wollen, in der man in 20 Jahren immer noch einigermaßen angenehm leben kann, dann heißt das, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als das, was Gott uns gegeben hat, in die Stadt hinein zu investieren, damit Veränderung kommt. Weil wenn wir keine Veränderung bringen, dann wird es so bleiben. Dann wird diese Welt auf dem absteigenden Ast sein und es wird in einer Katastrophe enden. Also letzten Endes, und wie wir tun immer so, als ob Mission eine Option wäre, wo man sich mal Gedanken drüber machen kann, ob wir jetzt mal irgendwie mit dem Heiden reden wollen oder nicht. Aber im Grunde genommen, irgendwie, es ist keine Option. Es ist das, wofür wir hier sind. Es ist der einzige Grund, warum Jesus uns hier gelassen hat, ist, weil er weiß, und wieder stirbt eine Welt und wir sind die Antwort. Und ich weiß, dass das unentspannte Rede ist irgendwie, aber es brennt mir echt auf dem Herzen. Also immer, wenn ich das höre, irgendwie solche Stories, dann denke ich mir, meine Güte, wir müssen raus aus der Passivität. Gemeinde ist nicht das, was im Kultschock stattfindet und wird auch nicht das sein, was im Werk 2 stattfindet, sondern Gemeinde ist, dass wir rausgehen und dass wir das Reich Gottes dahin bringen, wo es Menschen wirklich brauchen. Und es ist möglich. Ich habe vorgestern ein Video gebloggt, also könnt ihr auf meinem Blog mal nachgucken, storch.jfrs.de, von William Booth. Das war der Gründer der Heilsarmee. Und die Heilsarmee ist für mich eigentlich die größte Erweckungsbewegung, die es außerhalb der pfingstlichen Bewegung da Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat, weil sie einen unheimlichen Einfluss auf die Gesellschaft um sie herum hatte. Das denkt heute kein Mensch mehr. Wenn wir an Heilsarmee denken, dann denken wir an Leute mit komischen Uniformen, die Weihnachten mit dem Leierkasten da auf der Straße stehen. Aber damals, als William Booth angefangen hat, war das eine Bewegung, die die Gesellschaft umgekrempelt hat. Sie waren hochevangelistisch und gleichzeitig hochpolitisch. Ist die einzige Bewegung, die ich kenne, die dazu geführt hat, dass Gesetze geändert wurden. In England hat es dann nach der Heilsarmee, also nachdem sie sehr viel dran gearbeitet hat, ein Mindestalter für Prostitution gegeben. Vorher war es total normal, irgendwie, dass Kinder prostituiert wurden. Irgendwie dann gab es auf einmal ein Mindestalter für sowas. Sie haben einige andere Sozialgesetze irgendwie erzwungen, dass sie eingeführt wurden und waren also wirklich Menschen, die ihr Salz reingebracht haben und die London verändert haben. Als man in London dann angefangen hat, öffentliche Suppenküchen und sowas einzuführen, war das längst ein alter Hut, weil die Heilsarmee schon längst vorher die Sozialarbeit erfunden hatte. Und als man dann halt richtig strukturiert drangehen wollte, ist es nach Karten passiert, die Heilsarmee schon 10 Jahre vorher irgendwie erstellt hatte, wo klar war, irgendwie, wo die ärmsten Leute wohnen, was man machen kann und solche Sachen. Und ich meine, dass es einfach eine Vision sein sollte, dass wir unsere Stadt sehen und dass wir das Größere sehen und bereit sind, uns so hinein zu investieren, dass man nachher sagen kann, so nach 20 Jahren, die Christen in Remscheid haben ihre Stadt verändert. Sie haben wirklich einen nachhaltigen Einfluss darauf gehabt, dass hier nichts mehr genauso ist, wie es vorher gewesen ist. Und ganz ehrlich, unser Gott will keine kleinen Brötchen backen. Ich bin froh über jede Bekehrung, die passiert. Ich bin glücklich und will darüber, wenn wir mal 5 Leute taufen können. Aber ich weiß, dass das nicht Gottes Maßstab ist. Ich glaube irgendwie, Gott will eher, dass man 500 im Jahr tauft. Irgendwas in der Größenordnung. Vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie man hinkommt, aber ich weiß, ich will hinkommen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es keinen gibt in unseren Gemeinden, der nicht seine Gaben einbringt. Dass es irgendwie keine Ahnung, Künstler gibt, der nicht mir für Jesus Bilder malt. Dass es keinen mit einer guten Radiostimme gibt, der nicht hin und wieder mal ein gutes Radioprogramm anbietet. Dass es keinen mit Gabe der Gastfreundschaft gibt, der nicht hin und wieder mal Leute einlädt. Dass es, was auch immer irgendwie deine Gabe ist, es ist ganz egal, was es ist, aber es ist einsetzbar für Gottes Reich und es muss eingesetzt werden. Und das Dritte, Jesus sagt, dass Salz etwas Gutes ist. Und ich glaube, dass es einen Punkt gibt, den wir machen können, um salziger zu werden, der gleichzeitig der einfachste und angenehmste und der schwierigste Punkt überhaupt ist. Martin Dreyer hatte ja einiges darüber geredet, wie wir salziger sein können. Eine Predigt, die ich euch unbedingt empfehlen möchte, ist im Internet. Ladet euch die runter, hört euch die mal an. Aber ich glaube, so ein Punkt, der echt wichtig ist, ist, dass kein Mensch ein einzelnes Salzkorn kauft. Mit einem einzelnen Salzkorn, wenn du das in deine Suppe tust, das salzt überhaupt nichts. Sondern Salz kommt immer irgendwie zusammen mit vielen anderen Körnern vor. Und du wirst die Salzkraft erst dann wirklich wahrnehmen, wenn viel Salz auf einem Haufen ist. Und so glaube ich mir, dass unsere Salzkraft massiv verstärkt wird durch Gemeinschaft. Und dass einer der Hauptpunkte daran, salzig zu sein, es sein wird, in Einheit zu leben, gegenseitigen Respekt zu haben, Liebe zu haben, die sich nicht von Schichtunterschieden, Bildung und sonst etwas abhalten lässt, sondern dass wir diese Art göttlicher Liebe unter uns haben, von der Jesus sagt, dass die Welt uns genau daran erkennen wird. Fand ich schön gerade das Zeugnis, was Sonja hat das, glaube ich, erzählt, ne? Irgendwie da, ja, fand ich voll super. Ich mag es, dass hier offenbar Leute sind, die sich im Natürlichen aus dem Weg gehen würden, aber trotzdem im Geistlichen diese totale Liebe untereinander haben. Und ich glaube, dass Menschen an dieser Liebe erkennen werden, dass wir Gottes Kinder sind. Und es ist auf der einen Seite einfach und es ist auf der anderen Seite, es ist sau schwer. Weil jeder, der mal versucht hat, in Liebe zu leben, wird wissen, dass es extrem schwer ist, Liebe zu bewahren. Dass es was damit zu tun hat, sich immer wieder zu vergeben. Dass es was damit zu tun hat, Bitterkeit ständig wieder zu überwinden. Dass man dauernd wieder aufeinander zugehen muss. Dass man sich entschuldigen muss, wenn man jemanden verletzt hat. Auf der anderen Seite, dass man innere Heilung braucht, wenn man selbst verletzt worden ist. Und dass es einfach nicht leicht ist, in so einer Liebe zu leben. Und dass Einheit etwas ist, was schwer zu bewahren ist. Und ich hoffe irgendwie, dass Jesus euch anspricht und dass wir Schritte zu noch mehr Einheit in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde gehen. Ich glaube, dass wir schon gar nicht schlecht da drin sind, das möchte ich auch mal sagen. Ich weiß, vieles kann man so verstehen, als ob das jetzt so eine Ankackpredigt ist, ist es überhaupt nicht. Ich liebe euch total, ich bin gerne mit euch unterwegs. Ich liebe euch nicht nur, ich mag euch sogar, zumindest die meisten von euch. Also, Liebe ist ja irgendwie das, was Gott einem gibt, aber einander zu mögen steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also du kannst tatsächlich Leute lieben, die dir eigentlich unsympathisch sind und trotzdem hast du göttliche Liebe für sie. Aber einige von euch mag ich sogar. Aber ich glaube, dass wir immer noch wie vieles haben, was uns voneinander trennt und wo wir drüber wegkommen sollten. Wo wir Vergebung aussprechen sollten, aufeinander zugehen sollten und uns verändern sollten. Und ein Punkt, der mir dabei wichtig ist, und ich weiß, dass ich schon bestimmt 3-mal dieses Jahr darüber geredet habe, aber ich glaube irgendwie, dass diese Einheit auch etwas ist, was gemeindeübergreifend ist. Und dass irgendwie diese ganzen Ressentiments, die Christen gegenüber anderen Christen haben, dass sie nicht nur skurril sind, sondern dass sie auch direkt auf unsere geistliche Kraft gehen. Und dass es eigentlich nicht geht, irgendwie, dass man diese große Unterscheidung macht und sagt so, ja, mit den Katholiken kann ich nicht zusammenarbeiten. Die sind ja total bescheuert. Oder mit den Baptisten, meine Güte. Oder mit den Pfingstlern, die immer mit ihrem Umkippen und Sprachen beten und sowas. Oh, das ist ja voll unheimlich. Das geht ja gar nicht. Oder wie das gelegentlich wohl auch sein soll, irgendwie, dass dann welche sagen, so mit den Jesus-Freaks, das geht ja schon mal überhaupt nicht. Ey, und das ist eine Einstellung, die falsch ist. Also ich will nicht weniger Brüder und Schwestern haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Und ganz oft ist das aber genau so, dass wir Leute nicht mehr als Brüder und Schwester wahrnehmen, weil die irgendwie eine ganz minimal andere Theologie haben als wir. Und wir kommen nicht darauf klar. Und das darf nicht sein. Also für uns, die wir Christen sind, machen diese ganzen Unterschiede komischerweise Sinn. Aber ich glaube, für jemanden, der von außen aufs Christentum guckt, der wird sich denken, meine Güte, die sind total bescheuert. Und er wird kein Verständnis dafür haben, dass es Kriege gibt zwischen Protestanten und Katholiken. Bin ja froh, dass die in Irland aufgehört haben mit dem Blödsinn, aber das hätten sie auch 20 Jahre vorher aufhören können. Ich glaube, da hat keiner Verständnis für. Ich habe irgendwann mal versucht, mich so ein bisschen in den Islam reinzulesen und ich dachte, meine Fresse, wie kann man sich irgendwie so darüber streiten, wie Schiiten und Sunniten und gegenseitig sich da die Moscheen anzünden und Kriege führen und dann gibt's da irgendwie noch Spaltungen untereinander und ich dachte irgendwie immer, das wären alles Moslems und ich fand's total skurril. Und ich glaube, irgendwie genauso skurril wirkt auf jeden Nichtchristen das, was wir oft machen. Und wenn wir als ein Leib auftreten würden und wenn die Liebe Gottes, die in uns ist, so stark wäre, dass wir nicht mehr darauf gucken, zu welcher Gemeinde jemand gehört, sondern zusammen evangelisieren und zusammen leben und beten und Abendmahl feiern, ich glaube, dann würde das wirklich etwas ändern. Amen. Ich bin schon eine Weile durch, aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Die habe ich vor 3-4 Wochen schon mal erzählt, aber ich möchte die nochmal erzählen, weil die mir immer noch irgendwie die Tränen in die Augen treibt. Bei einem meiner deutschen Lieblingsprediger, der 1958 gestorben ist, Hermann Zeiss aus Solingen, hat sich 1945 ein deutscher Jude bekehrt. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat alle seine Familie im KZ verloren. Ihm ist übel mitgespielt worden. Er hat es als einziger irgendwie geschafft zu überleben, ist irgendwie in ein britisches Internierungslager gekommen, hat sich da irgendwie der britischen Armee angeschlossen, hat in der Normandie gegen die Deutschen gekämpft und hat einen Hass gegen alles, was deutsch ist. Und er ist zum Glauben gekommen und Gott hat ihn in einem Moment völlig umgekrempelt. Er hat seinen ganzen Hass verloren, er hat seine ganze Bitterkeit verloren. Und da, wo dieser Hass früher war, kam auf einmal eine große Liebe zu Deutschland. Und er ist im Land geblieben, hat jeden Tag für Erweckung gebetet, hat jeden Tag in Deutschland evangelisiert, weil Jesus ihm so eine Liebe zu diesem Land gegeben hat, dass ihm alles genommen hat, was er hatte. Und kurz drauf irgendwie kam ein SS-Mann zum Glauben, der in Hitlers Leibstandarte als Offizier gelebt hat, gearbeitet hat, der einen unfassbaren Hass auf alles Jüdische hatte. Und er kommt zum Glauben und Jesus nimmt ihm diese ganze Bitterkeit und diesen ganzen Hass weg und er fängt an, Israel zu lieben und er fängt an, Juden zu lieben. Hey, und die beiden gehen zusammen evangelisieren. Zwei Leute, die natürlich immer Todfeinde gewesen sind und auf einmal irgendwie kommt die Liebe Gottes und dreht sie so um, dass sie zusammen in dieser Liebe Gottes rausgehen und Zeugnis ablegen. Wow, und ich glaube, es gibt keine größeren Unterschiede als diese. Also es ist unmöglich, irgendwie mehr Ressentiments, mehr Hass gegeneinander zu haben als diese beiden Personen. Und Jesus hat sie umgekrempelt von einem Moment auf den nächsten. Und das ist das, was ich in Remscheid sehen will. Ich will sehen, dass wir unsere Gaben in die Quellen werfen. Und ich will sehen, dass Einheit kommt. Und dass in dieser Liebe, die Christus uns gibt, wir rausgehen und wir wirklich diese Stadt verändern. Und mir ist es auch egal, wo ihr alle herkommt. Ich glaube, das Gefühl, dass ich die Hälfte von euch nicht kenne. Also ihr kommt aus irgendwelchen anderen Gemeinden. Hey, seid gesegnet. Hey, nehmt das mit und erlebt irgendwie das in eurer Gemeinde, wie was passiert und dass eure Gemeinde irgendwie ihren Beitrag leistet, die Stadt, aus der ihr kommt, zu verändern und Gottes Herrlichkeit da reinzubringen. Ja, ich wollte kurz predigen heute, aber jetzt ist Amen. Ja.